Ja, dann darf ich auch alle ganz herzlich begrüßen, die heute ausnahmsweise an dem Reformationstag zur Allgäuer Glaubenskonferenz gekommen sind, heute vor 498 Jahren. Hätte niemand gedacht, dass sich weltweit einmal Menschen, Christen an diesen Tag erinnern würden, 500 Jahre später. Aber es war ein ganz wichtiger Tag, der wirklich eine Zeitenwende gebracht hat. Ich bin dankbar, dass ich ohne Jackett sprechen darf zu euch. Wenn wir Männer in die Wechseljahre kommen, dann haben wir ab und zu solche Hitzewallungen. Das tut uns gar nicht gut und somit ist das viel angenehmer, so leger zu euch sprechen zu dürfen. Zu meiner Identität gehört unter anderem, dass ich seit 30 Jahren mit einer lieben Kärntnerin verheiratet sein darf. Die habe ich mal als Kriegsbeute von einem missionarischen Einsatz mitgebracht, hätte ich beinahe gesagt. Nein, so martialisch war es gar nicht. Aber ich bin dankbar, das ist das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Das ewige Leben ist noch ein bisschen mehr, aber das größte irdische Geschenk. Und danach kommen diese beiden. Meine Frau ist Kärntnerin, ich bin Hesse, aber wir haben badische Kinder. Die sind bei den Baden geboren, unser Sohn in Karlsruhe und die Tochter in Mannheim. Und wenn die Zeitplanung stimmt, kriegen wir nächstes Jahr Schwiegerkinder, gleich zwei Hochzeiten. Dann gibt es ein Jubeljahr im Hause Block sozusagen. Ja, nächstes Jahr zwei Hochzeiten innerhalb von 7 Wochen. Mal sehen, ob wir das überleben. Jetzt kommt das Thema Identität. Vor einiger Zeit traf ich bei einer solchen Veranstaltung einen Mann, den ich zum ersten Mal in meinem Leben sah und umgekehrt genauso. Und dann stellte er sich mir wie folgt vor. Guten Tag, Herr Block. Mein Name ist so und so. Ich habe 4 Kinder. Mein Ältester ist Architekt, der 2. Ingenieur, die Tochter Ärztin und der 1. Rechtsanwalt. Da hatte er noch nicht viel gesagt, aber doch schon eine Menge über sich verraten. Wer war denn er? Er war nicht Heinz Müller. Nein, er war der Vater von 4 akademisch gebildeten Kindern. Wow! Da müssten jetzt einige schon rote Ohren kriegen. Wie gerne definieren wir Väter uns über den beruflichen Erfolg unserer Kinder? Ihr jungen Leute, nicht, dass ihr meint, wir hätten was dagegen, wenn ihr eine ordentliche Schulausbildung absolviert und auch einen guten Beruf lernt, haben wir gar nichts dagegen als Eltern. Aber was hat das mit unserer Identität zu tun? Der berufliche Erfolg unserer Kinder? Zunächst mal gar nichts. Er hatte vielleicht auch einmal studieren wollen, dieser Heinz Müller, in Anführungsstrichen, und hatte es aus irgendeinem Grund nicht gekonnt oder geschafft, und nun definierte er sich offensichtlich über den beruflichen Erfolg seiner Kinder. Wollen wir uns bitte nicht erheben über diesen Mann? Wollen wir ihn nicht belächeln? Vielleicht haben wir uns da schon wieder ein bisschen selbst gefunden. Ich schickte einem bekannten Referenten, wenn ich den Namen sagen würde, alle würden ihn kennen, mein Buch zu dem Thema Identität. Da antwortete er mir schon nach wenigen Tagen: Wilfried, du hast mich schon auf der ersten Seite erwischt, als ich nämlich diese Geschichte hier im Buch beschrieben habe, die ich gerade erzählt habe, von dem Mann mit den 4 Kindern. Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte der Identität. Geschenkte Identität? Gott hat uns Menschen in seinem Bild geschaffen, er hat uns eine Identität geschenkt. Sie ist verloren gegangen, eine verloren gegangene Identität, und sie kann wiederhergestellt werden, wiederhergestellte Identität. Tatsache ist, auf dieser Erde lebt kein Mensch ohne Identität. Das Wort kommt in der Bibel gar nicht vor, ich werde es gleich erklären, wie es entstanden ist, aber zunächst möchte ich zeigen, dass die Sache der Identität, dieses Thema, sehr wohl in der Bibel vorkommt. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, Johannes 1, Vers 19. Ich mache euch Mut, die Bibel mitzubringen zur Allgäuer Glaubenskonferenz. Wenn die Vorträge langweilig sind, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also immer die Bibel mitbringen zur Konferenz hierher. Ja, ganz wichtig. Also Johannes 1, Vers 19 bis 23. Da lesen wir von Johannes dem Täufer. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Identität hat auch damit zu tun, wer wir nicht sind. Ich bin nicht der Christus. Alle warteten auf den Messias, und Johannes sagt, nein, das bin ich nicht. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet, von dem Mose in 5. Mose 18 gesagt hatte, dass er kommen würde und viele Wunder tun? Johannes der Täufer hat, soweit wir wissen, kein einziges Wunder getan. Er antwortete nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du dann, damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Und hier taucht eine zweite Frage auf. Wer wir sind und was wir von uns selbst sagen, das stimmt nicht immer überein. Manchmal behaupten wir Dinge von uns, pustern wir uns auf und ist gar nicht viel dahinter. Was sagst du von dir selbst? Und jetzt schauen wir die Antwort an, die Johannes gibt. Er sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Wir sehen, bei Johannes war das Denken über sich und das Reden von sich deckungsgleich, kongruent. Er definierte sich nämlich über die Schrift. Er hatte seine Identität in der Schrift gefunden. In Jesaja und Maleachi war von Johannes dem Täufer prophetisch vorausgesagt worden. Und da hatte er sich entdeckt, seine Identität entdeckt. Und deswegen antwortet er hier, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Memmingen im Allgäu ist in keiner Weise eine Wüste, aber ich möchte heute auch eine Stimme sein. Wenn das geschehen könnte, dass ich für den einen oder anderen von euch die Stimme Gottes sein könnte, durch die er wieder angesprochen wird, wieder ermutigt, wieder aufgerichtet wird, geistliche Wahrheiten versteht oder neu versteht, dann wäre ich sehr glücklich. Also wir sehen, hier geht es um Identität. Nun, was bedeutet Identität? Der Begriff, sagte ich eben schon, kommt in der Bibel nicht vor. Ihr braucht also auch in der Konkordanz nicht suchen. Er entstand erst Ende des 16. Jahrhunderts und wurde von dem lateinischen Wort idem abgeleitet. Also eigentlich heißt das Wort Identität. Aber weil das schwer auszusprechen ist, hat man es geglättet zu Identität. Aber es heißt nicht Identität, wie manche Schwaben gerne sagen. Jetzt habe ich gleich eine Volksgruppe beleidigt. Aber das können wir uns ja mal einprägen. Es heißt Identität. Und das heißt auf Deutsch, der, die, dasselbe. Identität ist die Lehre vom Selben. Bin ich immer derselbe? Habe ich eine innere Übereinstimmung mit mir selbst gefunden? Bin ich der, als den die anderen mich wahrnehmen? Oder bin ich jetzt bei der Konferenz der und heute Abend der und nächste Woche noch einmal ein anderer? Habe ich eine geistliche Ich-Spaltung in der krankhaften Form einer Schizophrenie? Oder bin ich derselbe? Habe ich eine Identität gefunden, die ich lebe? Nun, das ist eine wichtige Frage und wie ich sagte, diese Frage zieht sich durch die ganze Bibel und beschäftigt auch jeden von uns. Um so fragen zu können, wer bin ich, muss man zunächst einmal ein Ich-Bewusstsein haben. Und ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, aber ihr seid ohne Ich-Bewusstsein zur Welt gekommen. Und erst so nach einigen Wochen, als ihr gemerkt habt, als ihr mit euren Fingerchen und Fußzehen gespielt habt, da dachtet ihr zunächst, das sei noch alles eins mit der Umwelt. Und dann so im Alter von 2 bis 3 Jahren kommt irgendwann der von Eltern gefürchtete Augenblick, wo das Kind zum ersten Mal Ich sagt. Ihr lieben Eltern, den Augenblick braucht ihr aber gar nicht fürchten. Der muss kommen. Das Kind muss ein Ich-Bewusstsein haben. Bis dahin spricht es von sich in der 3. Person. Lukas hat Hunger. Leonie hat Durst. Aber dann irgendwann sagt es Ich. Und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis es diese Frage stellt. Wer bin ich eigentlich? Und die Frage nach der Identität bricht in der Pubertätszeit ganz besonders stark auf. In dem Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Man beobachtet die Eltern und identifiziert sich ein Stück mit den Eltern, aber in manchen Punkten auch nicht. Da fühlt man sich eher abgestoßen von den Eltern und da ist so ein Ringen um die eigene Identität. Und dann, wenn man so eine vorläufige Identität gefunden hat, kann es sein, man lebt Jahre, Jahrzehnte dahin und die Frage nach der Identität bricht nur noch in Krisenzeiten auf. In der Krise einer schweren Krankheit, in der Krise eines schweren Verlusts, wenn man den Ehepartner verliert, wenn man Mutter oder Vater verliert oder gar ein Kind verliert, einen nahen Freund verliert, dann bricht die Frage der Identität auf. Und auch im Alter, im herannahenden Alter und wenn man merkt, Jugend und Schönheit ist ein Stück weit auf der Strecke geblieben, dann kann die Identitätsfrage auch noch einmal aufbrechen. Ich sprach vor 3 Tagen zum letzten Mal über das Thema Identität bei einem Seniorennachmittag in Bad Kissingen bei Wolfgang Seid. Und die Senioren waren sehr, sehr betroffen von der Botschaft. Das kann ich euch sagen. Die waren sehr betroffen davon. Und ich habe gemerkt, Identität, das ist ein Thema, das bewegt einfach jeden Menschen. Und hier sind so viele Menschen heute, junge und alte, Kranke und Gesunde, Arme und Reiche und was es noch alles für Unterschiede unter uns geben mag. Aber ich hoffe, am Ende dieses Tages kann jeder mit Gewissheit sagen, ich habe eine Identität gefunden. Und ich bin sicher, viele wissen das auch jetzt schon. Übrigens, es gibt nur eine einzige Person, die nie ein Identitätsproblem hatte und nie eins haben wird. Und das ist unser Gott. Sein Name ist ja Yahweh oder JHWH im Hebräischen, die 4 Buchstaben, das Tetragramm, das kann man schwer übersetzen. Es ist eine Verbform. Man müsste es übersetzen, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. So müsste man es übersetzen. Ihr seht, Gott hat kein Identitätsproblem. Er ist immer derselbe. Er handelt nicht immer gleich. Sein Handeln hat sich im Lauf der Heilsgeschichte oft verändert, aber er ist in seinem Wesen, in seiner Person immer derselbe. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Nun, wenn wir uns dem Thema Identität nähern, nachdem wir es jetzt so erstmal ein bisschen definiert haben, den Begriff, dann müssen wir natürlich an den Anfang der Bibel zurückgehen. Bei allen wichtigen Lehren, die uns die Bibel zeigt, müssen wir immer zurückgehen zu Schöpfung und Fall. Wenn dort die Weichen falsch gestellt sind, wird die ganze Theologie schief und falsch. Und so müssen wir für ein paar Minuten zurück zum Sündenfall, denn dort hat der Mensch, heilsgeschichtlich gesehen, zunächst einmal seine Identität verloren. Wir müssen von einem Identitätsverlust sprechen. Gott hatte den Menschen geschaffen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Der Mensch war vollkommen, er war perfekt, er war sündlos, aber er war unerprobt. Und Gott musste ihm eine Probe geben, sonst wäre er ja ein Roboter gewesen, eine Marionette. Er musste ihm eine Probe geben, wo deutlich werden sollte, ob der Mensch in freier Selbstentscheidung Gott lieben und gehorchen würde oder nicht. Er musste das tun und Gott in seiner Weisheit hat es getan. Der Mensch wurde versucht durch die Schlange, hinter der natürlich niemand anders als der listige Satan steckte, sich verlarvt hatte in ein Tier. Und er kommt mit der gemeinen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Gott hatte es gesagt, klipp und klar. Aber er nimmt eine Wahrheit Gottes und setzt einfach ein Fragezeichen dahinter. Das ist seine uralte Taktik, das macht er bis heute. Er nimmt die Wahrheiten und setzt ein Fragezeichen dahinter. Und Adam und Eva gingen ein auf die Verführung, sie nahmen von der Frucht. Da standen viele Bäume im Garten. Uns wird nicht gesagt, wie viele. Spielt keine Rolle. Aber es ist ganz sicher, dass da viele Bäume im Garten waren. Es gibt keinen Garten mit einem Baum, ja. Das kann man nicht Garten nennen. Und nur von diesem einen sollten sie nicht essen. Aber sie nahmen davon. Sie sündigten. Es geschah eine Trennung. Und es hatte Folgen. Auf einmal gingen ihnen die Augen auf. Sie bekamen eine Art Bewusstseinserweiterung, aber nicht so, wie sie sich erhofft hatten. Und sie sahen, dass sie nackt waren. Das waren sie vorher auch schon gewesen. Aber jetzt merkten sie es. Nackt. Und sie fangen sofort an, wollen sich die Blöße mit eigenen Werken bedecken. Ein Merkmal des gefallenen Menschen, er will immer seine Blöße selbst bedecken durch eigene Werke. Und sie machen sich Feigenblätter und bauen Schürzen, Schurze. Wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass der Sündenfall im Blick auf das Thema Identität etwas ganz Entscheidendes bewirkt hat. Der Mensch verlor nicht nur seine Unschuld, seine Sündlosigkeit, sondern die Bibel sagt, er verlor seine Herrlichkeit, seinen Glanz, die Doxa, die ein Stück weit eben die Gottebenbildlichkeit. Der Mensch war nachher eine gefallene Kreatur. Er war anfällig für Krankheiten. Jeder Schnupfen, jeder Zug, den wir bekommen, kann uns gleich umhauen, ja. Und er war nicht mehr derselbe. Er hatte seine Herrlichkeit, seinen Glanz verloren. Und wir müssen sagen, er verlor auch seine Identität in Gott. Vorher bestand seine ganze Bestimmung darin, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Er funktionierte nur in Gemeinschaft mit Gott. Er war als Gegenüber Gottes geschaffen. Und nun war da ein Riss geschehen, eine Mauer zwischen Gott und den Menschen gekommen. Und so können wir eine erste Definition von der Bibel her formulieren. Sünde ist die Unfähigkeit, in Übereinstimmung mit der ursprünglich von Gott geschenkten Identität zu leben. Das kann der gefallene Mensch nicht mehr. Er ist von Gott getrennt. Es ist etwas zwischen ihn gekommen. Die Unfähigkeit in Übereinstimmung mit der ursprünglich von Gott geschenkten Identität zu leben. Ich möchte das eine oder andere gerne mal ein bisschen illustrieren. Da ist eine gute alte Glühbirne, die wir nicht mehr lange in Funktion sehen werden wahrscheinlich, aber es gibt immer noch welche, eine schöne alte Glühbirne. Warum haben die klugen Ingenieure, die dieses Ding konstruiert haben und die guten Handwerker, die das gebaut haben, die Fabrik, die das hergestellt hat, warum haben die Birne gemacht? Soll die irgendwo in einem Wohnzimmer auf der Kommode liegen und als Staubfänger dienen, dass man sie alle 2-3 Wochen mal abstauben muss? Sicherlich nicht. Wir alle wissen, dass sie in eine Fassung gehört und wenn wir sie in die Fassung schrauben und Strom auf der Leitung ist, dann leuchtet sie. Dazu wurde sie geschaffen. Ich muss sie jetzt wieder rausdrehen, sonst wird sie zu heiß. Ja, dazu wurde sie geschaffen. Das ist uns allen klar. Der Mensch hat eine Bestimmung. Er ist für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen, so wie die Birne in Verbindung sein muss, an die Stromquelle angeschlossen sein muss. Das ist ein einfaches, schlichtes, menschliches Bild, schwaches Bild. Aber wenn der Strom da ist, wenn sie in der Fassung ist, wenn sie in Verbindung ist, dann kann sie leuchten. Dafür wurde sie gemacht, nicht als Staubfänger. Und genauso der Mensch, er funktioniert und ja, existiert nur dann, für seine Bestimmung, wenn er in Gemeinschaft mit Gott ist und nicht getrennt von ihm, gottlos. Da sage ich euch nichts Neues, da bin ich sicher. Nun, wir müssen noch einen Schritt weitergehen, denn diese Sache geht noch viel tiefer. Der gefallene Mensch kann seine Bedeutung, in Klammern Wert, und seine Sicherheit, Geborgenheit, nicht mehr in seinem Schöpfer finden. Er ist getrennt von ihm. Er ist allein. Er ist auf sich gestellt. Und daher muss er sich zwangsläufig seine Identität woanders suchen. Und das haben viele von uns auch getan. Ihr glaubt gar nicht, wo man alles seine Identität suchen kann. Wir werden gleich im Schlussteil dieses Vortrags noch ein paar Beispiele dafür hören. Adam und Eva fürchteten sich. Warum? Sie hatten ihre Sicherheit verloren. Vorher waren sie mit Gott in Gemeinschaft. Mit Gott per Du. Sie konnten ihn wahrscheinlich sogar sehen, nicht nur hören. Erst danach zog er sich in die Unsichtbarkeit zurück. Er ging mit ihnen spazieren in der Kühle des Gartens, ja. Sie waren in engster Gemeinschaft mit ihm, aber jetzt fürchteten sie sich. Hier steht die Wiege der Angst. Sie hatten ihre Sicherheit in Gott verloren und sie versteckten sich. Warum? Weil sie ihre Bedeutung, ihren Wert verloren hatten. Wann versteckt man sich, wenn man Angst hat und sich so klein mit Hut fühlt? Dann versteckt man sich. Kinder, die sich unsicher fühlen, wenn Besuch kommt, verstecken sie sich erstmal. Und so der Mensch. Er hat seine Sicherheit in Gott verloren und seine Bedeutung, seinen Wert. Und ohne beides können wir Menschen nicht leben. Wir brauchen eine Bedeutung, einen Wert. Wir müssen verstehen, wozu wir da sind. Und wir brauchen Sicherheit. Das sind Grundbedürfnisse des Menschen. Das brauchen wir. Ohne das können wir nicht leben. Aber um zu wissen, was ich wert bin, muss ich zunächst einmal wissen, wer mich wiegt. Und für uns Christen ist das klar, dass das nur Gott sein kann. Gott, unser Schöpfer, der kann mir zeigen, was ich wert bin. Der kann mir diesen Wert geben und auch die Sicherheit. Ein kleines Beispiel will ich hier einfügen. Vincent van Gogh, einer der größten Maler, die es wohl je auf diesem Erdboden gab. Ihr seht, wann er gelebt hat. Aber wahrscheinlich kennen sich die meisten nicht so aus in Malerei, ist auch nicht mein Spezialgebiet, ja. Aber wisst ihr, dass er eine Epoche brechende Neuerung in die Malerei gebracht hat? Er war der erste Maler der Neuzeit, der in so bunten Farben gemalt hat. Jahrhundertelang war alles trübe und düster in den Bildern, im Mittelalter, alles dunkel. Und Van Gogh war der erste, der in leuchtenden Farben malte. Aber zu seinen Lebzeiten war das noch gar nicht beliebt. Das kam gar nicht an bei den Leuten. Van Gogh hinterließ 864 Gemälde und über 1000 Zeichnungen, aber zu seinen Lebzeiten konnte er kaum eines seiner Werke verkaufen. Heute erzielen sie Rekordpreise. Dieses Bild, das ihr da seht, das Porträt des Dr. Cachet, ging 1990 für 82,5 Millionen Dollar nach Japan. Heute wäre er ein steinreicher Mann, ein Star unter den Malern und zu seinen Lebzeiten verkannt, ignoriert, an die Seite gedrängt. Er hatte keinen Durchbruch erlebt in seinem Leben als Maler. Er fand nie seine Identität. Am Ende nahm er sich schon mit 37 Jahren das Leben. Er hat seinen Wert nicht gefunden. Er, so ein Superstar unter den Malern. Ein Mensch kann nicht leben, ohne Wert und ohne Sicherheit zu haben. Das ist ein Beispiel, dieses tragische Ende von Van Gogh. Noch einmal zurück. Unsere seelisch-geistlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung sind die Folge unseres durch den Sündenfall erlittenen Identitätsverlustes. Wir haben alle verloren, zunächst einmal. Ich könnte euch ansprechen, liebe Loser, aber das wäre nicht sehr charmant, ja. Aber wir, in diesem Sinne sind wir alle Loser. Wir haben alle zunächst einmal unsere Identität verloren in Gott, heilsgeschichtlich gesehen. Und die Befriedigung dieser Bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung auf horizontaler Ebene, sprich im Diesseits, im Vergänglichen, im Vordergründigen, das ist nicht zielführend. Auf diese Weise würden wir uns höchstens eine falsche Identität schaffen, eine Identität ohne Gott. Man kann sich ein Image zulegen, sagen die jungen Leute heute. Aber das ist nicht dasselbe wie eine Identität haben. Ich habe noch einen zweiten Gedankengang, den ich hier einfügen will. Nur für ein paar Augenblicke möchte ich das Thema Identität mal von dieser Seite zeigen. Und ihr werdet sehen, das hat schon Sinn, dass wir das auch mal soziologisch anschauen. Soziologie ist die Lehre vom Menschen in der Gesellschaft, im Miteinander, in der Gruppe. Und die Soziologen sagen, der Mensch ist eine Summe aller Faktoren, ja, die seine Persönlichkeit ausmachen. Das macht eben auch seine Identität aus. Viele, viele Faktoren zusammen ergeben die Identität eines Menschen. Da ist ein Mensch, meinetwegen in Memmingen wohnt er. Und er hat körperliche Faktoren. Meistens sieht man einen Menschen schon auf den ersten Blick an, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Meistens sieht man das. Man sieht, ob er groß oder klein ist, dick oder dünn, sportlich oder weniger sportlich, körperliche Faktoren. Dann hat er eine Lebensgeschichte. Das kann man dem Menschen nicht unbedingt ansehen. Da muss man mit ihm ins Gespräch kommen. Dann wird er erzählen, wo er geboren ist und was er für eine Kindheit hatte und ob er gute oder schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, Traumata erlitten hat, Leistungen erbracht hat. Er hat auch soziale Beziehungen. Er hat eine Familie, Freunde, Mitschüler, Kommilitonen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Vereinsmitglieder, Geschwister in der Gemeinde. Identität ist auch eine soziale Sache, hat eine soziale Komponente. Der Mensch hat Vorlieben und Interessen. Sein Wohnort, wohnt er in einer schönen Kleinstadt oder irgendwo ganz abseits auf einem Bauernhof auf dem Land. Er hat Einstellungen. Er hat Meinungen, er hat Dinge, die er bewundert, Dinge, die er ablehnt. Das sind Vorlieben und Interessen. Er hat sich Grenzen gesetzt. Wir alle haben Grenzen gesetzt. Alle Verheirateten hier im Raum haben eine Grenze gesetzt. Die haben gesagt, das ist mein Ehepartner und alle anderen gehen mich in dieser Hinsicht nichts mehr an. Das ist mein Ehepartner. Grenze. Oder wir grenzen uns ab von bestimmten Gruppen, Rechtsradikale, Rechtsextreme, wollen wir nichts mehr zu tun haben, grenzen wir uns ab. Dann ist Identität soziologisch gesehen auch ein Prozess der Veränderung, weil unser Körper altert, wir machen neue Erfahrungen, begegnen Menschen auch heute, begegnen sich hier viele in den Gesprächen und so weiter, in den Pausen. Und noch einen Punkt müssen wir nennen, Identität schließt auch einen Sinn für die Zukunft ein. Wir alle haben einen Sinn für die Zukunft. Manche junge Leute haben heute Abend noch was vor. Denen reicht das nicht hier 6-7 Stunden bei der Glaubenskonferenz. Die müssen heute Abend noch irgendwo hin. Ja? Die Hausfrauen, die werden noch irgendwas aus der Gefriertruhe nehmen, damit es morgen ein gutes Sonntagsessen gibt. Und manche von uns haben schon den Winterurlaub geplant, den Skiurlaub. Steht schon fest, haben sie schon gebucht. Wir haben einen Sinn für die Zukunft. Unsere Katze nicht. Die macht sich keine Gedanken darüber. Die ist zufrieden, wenn sie ihr Futtern Napf gefüllt hat und ihr Wasserschälchen und dann fängt sie ab und zu eine Maus, aber die hat sich noch nie den Kopf zerbrochen, was morgen ist. Ihr seht, man kann einen Menschen rein äußerlich beschreiben, soziologisch. Das macht einen Menschen aus. Das kann man, alle 7 Punkte sind in unserem Leben, oder nicht? Aber da fehlt doch etwas Entscheidendes. Das ist doch ein Riesenloch, ein Vakuum in der Mitte. Wenn die Identität in Christus fehlt, wenn ein Mensch seine Zirkelspitze nicht eingestochen hat bei Christus, wenn er nicht vor Anker gegangen ist bei ihm, wenn die Zirkelspitze eingestochen ist, dann kann der Zirkelarm schöne Kreise ziehen. Aber die muss eingestochen sein. Ich kann nicht da irgendwie rumrutschen. Dann funktioniert das nicht mit dem Zirkel. Und so eine Identität in Christus ist so etwas Entscheidendes. Ich darf es mal mit einem anderen Bild ausdrücken. Wenn Christus nicht meine Identität ist, noch nicht, dann steht sozusagen ein Minus vor der Klammer. Und der gesamte Klammerinhalt wird dann negativ. Wenn es dem Esel zu wohl wird, dann geht er aufs Eis. Ich gehe jetzt aufs Eis. Ich wage mich in das Gebiet der Mathematik. Hier ist ein mathematischer Term. Haben wir alle mal in der Schule gehabt, ja, könnt ihr euch erinnern. Hier ist ein Term und da ist ein Plus vor der Klammer. Würden wir das Vorzeichen verändern und statt des Plus ein Minus vor die Klammer setzen, dann bleibt das nicht so, sondern dann sieht das auf einmal so aus. Da ist ein Minus vor der Klammer und das Vorzeichen definiert den Inhalt der Klammer. Ihr jungen Leute, darf ich mal ganz kurz hier etwas einfügen? Viele von euch haben die Partnerwahl noch vor sich. Da gibt es so einen netten jungen Mann, den habt ihr kennengelernt an der Arbeit. Und der hat so viele gute Eigenschaften. Der ist hilfsbereit, der ist freundlich, der ist nett, der sieht gut aus, der hat einen guten Beruf. Oh, wäre das eine super Partie. Aber er ist leider noch nicht gläubig. Jesus Christus ist noch nicht in seinem Leben. Naja, den werde ich schon so weit kriegen, ja. Wenn ich mal mit ihm zusammen bin, dann wird er schon mit mir denselben Weg gehen. Und dann heiraten junge Leute. Oder umgekehrt, wenn sie so gute Eigenschaften hat, so hilfsbereit ist, so nett, so umgänglich, so super Mädchen, aber der Herr Jesus ist nicht in ihrem Leben, dann ist ein Minus vor der Klammer, dann darfst du ihn oder sie nicht heiraten. Das will Gott nicht. Das ist immer falsch, immer. Auch wenn du Beispiele kennst, wo sich der Betreffende später noch bekehrt hat. Ich weiß, dass das ab und zu durch Gottes große Güte geschieht. Aber das erlaubt dir nicht, bewusst auf krummen Zeilen zu fahren, in krummen Linien. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben, aber das erlaubt dir nicht, diese Wege zu gehen. Mach das nicht. Da muss ein Plus vor der Klammer sein. Und jetzt zurück zur Identität. Genauso, wenn Christus nicht in unserem Leben ist. Es ist gut, wenn wir hilfsbereit sind, mitmenschlich, sozial eingestellt, wenn wir zuverlässige Arbeiter sind, gute Ehemänner, gute Familienväter, wunderbar, alles gut. Aber wenn Christus nicht in unserem Leben ist, da ist ein Minus vor der Klammer. Der junge Hund stieg als Lassie in die Badewanne und tauchte als Schäferhund wieder auf. Zurück blieb nur rot gefärbtes Badewasser. Ihr seht, es gibt nichts, was es nicht gibt, ja? Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Die enttäuschte und vor allem getäuschte Hundebesitzerin erstattete daraufhin natürlich Betrugsanzeige gegen eine Salzburger Tierhandlung. Dort hatte sie den reinrassigen Collie-Welpen für stolze 500 Euro erworben. Dieser Schäferhund hatte eine falsche Identität. Und das reinigende Bad brachte es ans Licht. Manchmal bringt das Bad etwas ans Licht. Ist unsere falsche Identität schon abgewaschen worden? Die Bibel spricht von einem Bad der Wiedergeburt. Sind unsere Lebenslügen, unser überhöhtes Selbstbild und unser Image zurückgeblieben im Badewasser? Oder haben wir doch manches hindurchgerettet? Nun, hier haben wir diese Stelle. Wir sind bequeme Leute, wir werfen wichtige Aussagen einfach an die Wand, aber ich möchte niemand hindern, das auch in seiner Bibel aufzuschlagen und nachzulesen. Paulus schreibt an Titus: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, da machte er uns selig, da rettete er uns. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach der Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt, nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hier ist von einem reinigenden Bad die Rede, wo ein Mensch gereinigt wird von seinen Sünden, von seinem ganzen gelebten Leben, wo seine Lebensschuld abgewaschen wird. Ob er nun als Kind zum Herrn kommt, als Erwachsener, als alter Mensch. Ich durfte zweimal erleben, wie 84-jährige Männer dieses Bad der Wiedergeburt erlebt haben. Einmal eine 91-jährige Frau, da wurde die Schuld ihres Lebens Wiedergeburt. und Erneuerung im Heiligen Geist, sind wir da durchgegangen, dann ist auch diese alte Identität, diese falsche, diese ja zusammengebastelte, hoffentlich zusammengebrochen und im Badewasser zurückgeblieben. Ich habe vorhin gesagt, ich werde noch einmal auf dieses Thema Scheinidentität kommen. Ich möchte das so ein bisschen aufschlüsseln, damit das nicht so eine Worthülse bleibt. Falsche Identitäten. Nach dem Sündenfall sind wir Menschen sehr erfinderisch darin geworden, uns eine eigene Identität zu bauen, zu basteln, zu zimmern, irgendwie herzustellen. Zum Beispiel, Geld und Besitz können zu unserer Identität werden, manchmal bis hin zum Kaufzwang. Wir sprechen von Statussymbolen, ein großes Haus, eine Villa, ein teures Auto mit bestimmten Zeichen drauf, Markenkleidung. Der Volksmund sagt, Kleider machen Leute. Das stimmt doch überhaupt nicht. Kleider können höchstens ein Image kreieren. Was macht das für einen Unterschied, ob du einen Nadelstreifenanzug von Hugo Boss anhast oder irgendwelche normalen Klamotten? Was macht das für einen Unterschied? Das hat doch mit deiner Identität nichts zu tun. Wir haben in der Bibel das Beispiel vom reichen Kornbauer. Das ist ein Prototypbeispiel für einen Menschen, der in Geld und Besitz seine Identität versuchte zu finden. Noch größere Scheunen. Die Ernten waren gut. Noch mehr ausweiten, investieren, die Firma vergrößern. Und dann kam das göttliche Gerichtswort in der Nacht. Du Narr! Für wen hast du das alles bereitet? Du bist nicht reich in Gott. Er hatte keine wirkliche Identität. Da war ein Minus vor seiner Klammer. Und am Ende ging er verloren. Ich habe hier geschrieben, bis hin zum Kaufzwang. Ich kenne einen Menschen, einen Bruder. Bitte, bitte nicht lachen über ihn. Ab und zu kommt etwas über ihn. Dann geht er in ein teures Geschäft und kauft sich wieder eine teure Uhr. Er hat schon Uhren im Wert von über 15.000 Euro zu Hause. Aber dann kauft er sich noch eine Rolex oder wie die Dinger eben heißen mögen. Und er hat mir selbst gesagt, wenn er aus dem Geschäft kommt und hat so eine teure Uhr am Handgelenk, dann ist er jemand. Dann fühlt er sich wie Graf Cokes von der Apple Ranch, ja? Dann ist er jemand. Obwohl das doch gar niemand sieht. Aber ihm gibt das Identität. Und ich frage an der Stelle, kann uns Christus und das, was wir in ihm gefunden haben, nicht auch frei machen von solchen Anwandlungen? Kann uns das nicht genug sein? Kann das nicht unsere Identität werden, dass wir solche Dinge nicht mehr brauchen, solche Scheinidentität? Ich frage nur an der Stelle. Oder unser Status in der Familie, der Mann, der sich über seine Kinder definierte, jetzt muss ich hier nochmal heranziehen als Beispiel. Wir haben das auch in der Bibel. Lea und Rahel. Lea gebar dem Jakob einen Sohn nach dem anderen. Rahel war unfruchtbar. Und ihr wisst, was es mit ihrer Identität gemacht hat. Sie konnte nicht Mutter werden. Und das war in Israel besonders schlimm. Sie konnte nicht zum Wachstum des Volkes Gottes beitragen. Damals wuchs das Volk Gottes durch Geburt. Heute durch Wiedergeburt. Das ist ein großer Unterschied. Aber damals durch Geburt und sie konnte nicht beitragen. Und erst als sie dann auch Mutter wurde, da änderte sich das. Und so ist unser Status in der Familie manchmal sehr wichtig. Aber das macht keinen Unterschied, ob der Onkel Chefarzt ist und die Tochter Architektin. Es hat mit meiner Identität nicht wirklich zu tun. Unsere tatsächliche Identität ist das, was wir im Dunkeln sind, ganz alleine. Das ist unsere Identität. Nicht, was wir vor anderen vorgeben, manchmal vorgeben zu sein. Und noch ein Beispiel will ich nennen. Unsere gesellschaftliche Position kann zu unserer Identität werden. Früher war das oft der Adel, als es noch gesellschaftliche Stände gab wie den Adel. Ja, heute ist es manchmal der Herr Doktor und der Herr Professor und der Herr MDL und MDB und was es da alles für Titel und Abkürzungen geben mag. Hier in diesem Raum gibt es nur Doktoren und andere Toren. Ich gehöre zu den anderen Toren, ja. Und du vielleicht auch. Macht nichts. Das hier, diese Skizze, diese Grafik zeigt uns, dass manchmal mehr Schein als Sein in unserem Leben ist. Und davor sind wir auch als Christen nicht gefeit. Das muss uns allen klar sein. Feldmarschall Potjomkin, wir sagen Potemkin, aber die Russen sagen Potjomkin, der ließ der Legende nach 1787 vor dem Besuch von Kaiserin, Zarin Katharina II. Entlang ihrer Wegstrecke, er saß mit ihr in der Kutsche, Scheindörfer aus bemalten Kulissen errichten, in einiger Entfernung am Horizont, sah es aus, als wäre da ein Dorf und da ein Dorf, um ihr das eroberte Neurussland zu zeigen. Und die Zarin saß in der Kutsche und nickte und sagte, prima, Herr Feldmarschall, machen Sie weiter so, Herr Feldmarschall. Dabei waren das nur potemkinsche Dörfer, das ist sprichwörtlich geworden, nur Attrappe, nur Fassade, nur Schein, nichts dahinter. Und so sieht es manchmal in einem Leben aus, nach vorne, so eine tolle Fassade, bürgerlich und gutbürgerlich und noch besser bürgerlich und so weiter. Und dahinter ist nicht viel, wie bei den Western-Dörfern, ja, wo die Western gedreht werden. Alles nur Attrappe oder diese Potjomkinschen Dörfer. Noch einmal die Frage, was blieb denn im Badewasser übrig? Sind unsere Lebenslügen, unser überhöhtes Selbstbild? Ah, was habe ich Menschen kennengelernt, die immer sich so darstellen mussten und so eine Wolke um sich herum gemacht haben und dahinter war nichts, ein Häufchen Elend, überhöhtes Selbstbild. Ist unser Image zurückgeblieben oder haben wir doch manches durch das Bad der Wiedergeburt gerettet? Ich darf noch einen letzten Gedankengang bringen in diesem Vortrag. Wenn unsere Identität schwach ist oder ungesund oder gar fehlt, wenn wir dieses Bad der Wiedergeburt noch gar nicht erlebt haben, noch nicht erneuert sind in Christus, dann hat es natürlich Auswirkungen, ganz besonders auch im Umgang miteinander. Bitte nicht erschrecken. Depressionen könnte eine Auswirkung sein. Depressionen können viele, viele Ursachen haben. Auch rein organische, körperliche. Ich bin kein Arzt, aber das weiß doch jeder. Wenn es da mit der Schilddrüse nicht stimmt, kann es fatale Auswirkungen haben. Himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, ja. Kann man auch Depressionen kriegen. Jeder von uns. Aber auch wenn ein Mensch eine schlechte Identität hat, kann es ihn wirklich depressiv machen. Ich denke an jenen Bruder, es ist ein Bruder, ich kenne ihn wirklich gut, der in einem Kinderheim aufwachsen musste. Und wir alle, die wir eine intakte Familie kennengelernt haben, wir können nicht ermessen, was das bedeutet, im Kinderheim aufzuwachsen. Aber heute, er ist inzwischen Christ geworden. Er hat eine Identität in Christus. Heute, wenn irgendein Problem in sein Leben kommt, hat er immer sofort die Ursache parat. Meine Mutter hat mich damals ins Heim gegeben. Dann fällt er immer wieder in dasselbe Loch. Und ich frage, ich richte ihn nicht, ich frage an der Stelle nur, kann Christus nicht auch solche Defizite in unserer Biografie, solche Lecks heil machen? Ist das nicht möglich, dass die Gnade Gottes in Christus auch solche Dinge heil macht in unserem Leben und wir nicht immer wieder in solche Löcher fallen müssen? Ich denke an jenen Bruder, der Anfang 50 war und einen schweren Unfall erlitten hat, Arbeitsunfall, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Er ist jetzt Hausmann, er findet keine Stelle mehr. Seine Frau muss die Brötchen verdienen. Er ist zu Hause, muss Kartoffeln schälen und den Haushalt machen. Könnt ihr euch vorstellen, liebe Männer, liebe Brüder, was das mit uns als Männern machen kann? Wie das auch an der Frage unserer Identität rütteln kann? Versetzt euch mal in seine Lage. Aber ich frage wieder, ist die Identität in Christus nicht das tragende Fundament, mit der wir auch solche Schicksalsschläge, solche Führungen verkraften könnten, das kompensiert werden könnte. Wir sprechen über die Auswirkungen einer schwachen, ungesunden oder fehlenden Identität. Minderwertigkeitskomplexe, Neid, Missgunst. Ich weiß, auch das Wort Minderwertigkeitskomplexe steht nicht in der Bibel, aber wie soll ich das anders ausdrücken? Menschen müssen sich manchmal immer vergleichen mit anderen und werden dann zwangsläufig von Neid und Missgunst zerfressen oder versinken in Minderwertigkeitskomplexen. Anstatt zu sagen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, Punkt. Vergleicht man sich immer mit anderen und vom Vergleichen kommt viel Not. Der Anfang des Vergleichens ist das Ende der Zufriedenheit, glaubt es mir. Nicht vergleichen. Dankbar sein für den Bruder, für die Schwester, für die Gaben, die sie haben und sagen, und ich bin ich und Gott hat mir das geschenkt und das, was ich nicht habe, das habe ich eben nicht, da kann ich auch zustehen. Müssen Sie sich immer vergleichen. Ich denke an jene Schwester. Irgendwo, wir waren schon in vielen Gemeinden, begann meine Frau mit einem Dienst unter Schwestern in der Gemeinde nach Absprache mit unseren leitenden Brüdern. Meine Frau fing an mit einem Dienst. Kurze Zeit später fing diese Schwester einen ganz ähnlichen Dienst auch in derselben Gemeinde an. Meine Frau dachte, huch, was ist das denn? Aber dachte, naja, warum nicht? Da machen eben zwei Schwestern so einen Dienst, besser als keine. 2 Jahre später begann meine Frau mit einer anderen Arbeit unter Schwestern. Ihr könnt euch denken, was passierte. Kurze Zeit später fing diese Schwester mit dem Gleichen an. Und dann stutzte aber meine Frau und erzählte mir das. Und ich sagte ihr, wir müssen mit ihr reden. Dann sind wir hin zu ihr, haben sie damit konfrontiert, ganz liebevoll. Da spritzte die auf, ging aus dem Raum raus und ließ meine Frau und mich alleine sitzen in ihrem Wohnzimmer. Und ich guckte meine Frau an und sie mich und wir wussten nicht, wie uns geschah. Nach kurzer Zeit später kam sie wieder rein und sagte, ja, ich muss zugeben, ich war neidisch, ich konnte das nicht ertragen, dass deine Frau das macht, ich musste das auch machen. Ich sage euch, ich bin bald vom Stuhl gekippt oder Sofa. Wenn man 30 Jahre in der real existierenden Gemeinde unterwegs ist, ist einem nichts Menschliches mehr fremd, glaubt mir. Und das war auch sehr menschlich, ja. Wir konnten ihr helfen. Ich war froh und dankbar, dass sie es wenigstens ehrlich gesagt hat, dass sie es rausgelassen hat, dass Neid und Missgunst sie getrieben hat. Nun, das war vielleicht ein extremes Beispiel, aber ihr seht, sowas gibt es. Ich habe hier ein Zeugnis von Dave Kraft, einem Amerikaner. Er schreibt in einem Buch, es ist unheilsam, wenn wir versuchen, wie andere zu sein. Nicht falsch verstehen. Natürlich dürfen wir andere zum Vorbild nehmen. Wolfgang Bühne ist mir ein Riesenvorbild, was Literaturarbeit angeht. Habe ich von niemandem so viel gelernt wie von ihm. Ist mir ein ganz großes Vorbild, in vielerlei Hinsicht. Aber ich muss doch kein Wolfgang Bühne werden. Und er braucht nicht Wilfried Block werden, sondern ich möchte durch die Gnade Gottes der beste Dave Kraft sein, schreibt er. Und ich möchte der beste Wilfried Block werden, der durch die Gnade möglich ist. Aber nicht Wolfgang Bühne und nicht Peter Güthler. Ich bin anders als alle anderen, weil Gott mich als diese einzigartige Kreatur geschaffen hat. Es gibt niemanden sonst auf der Welt mit meiner Persönlichkeit, Entwicklung, Gabenkombination und Fähigkeiten. Ich befinde mich, sehr ehrlich, in einem kontinuierlichen Prozess der Befreiung von der Versuchung, irgendein anderer zu sein, als ich bin. Das hat mir sehr gefallen. Ein kontinuierlicher Prozess. Immer wieder wird mich das pfupfern, sagen die Schwaben, ja? Also herausfordern. Ich möchte gern noch ein bisschen mehr so werden wie der oder jener. Nein, brauche ich nicht. Ich möchte durch Gottes Gnade der beste Wilfried Block werden, der möglich ist. Und nun musst du deinen Namen einsetzen. Noch einen letzten Punkt will ich nennen. Das hättet ihr jetzt nicht erwartet. Aber herrisches Auftreten und Machtallüren, das findet man ja gerade bei Leuten, denen eine echte Identität in Christus fehlt und die dann diese schwache Persönlichkeit kompensieren wollen mit herrischem oder geradezu diktatorischem Auftreten. Manche entwickeln ein Anerkennungsstreben bis hin zu einer krankhaften Geltungssucht, Alle diese Konstellationen habe ich schon hautnah miterlebt. Dass das eher unter Schwestern zu finden ist und das eher unter Brüdern, ist auch kein Geheimnis, gell? Aber wie auch immer. Fazit. Wenn wir uns horizontal definieren, sprich in Erfolg, Beziehungen, unseren Besitz, dann bauen wir uns Ersatzidentitäten auf, die eines Tages zusammenbrechen werden. Unweigerlich. Das ist ein Kartenhaus. Das sind Potemkinsche Dörfer. Das wird zusammenbrechen. Wir müssen uns vertikal definieren. Das heißt, in unserer Beziehung zu Gott, er alleine kann uns die Bedeutung und die Sicherheit geben. Wenn die Birne wieder in die Fassung geschraubt ist, die Gemeinschaft mit Gott hergestellt ist, er gibt uns den Wert. Wir haben keinen Selbstwert, wir haben einen Christuswert. Christus hat sein Leben für uns gegeben, sein Blut am Kreuz von Golgatha. Das ist unser Wert. Da hat jeder Mensch auf dieser Erde den gleichen Wert. Christus, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Wir müssen uns vertikal definieren in unserer Beziehung zu Gott. Er allein kann uns die Bedeutung und die Sicherheit geben, ohne die wir nicht leben können. Denken wir an Van Gogh. Es ist gut, wenn unsere Ersatzidentitäten, die wir uns unbemerkt natürlich aufgebaut haben, das läuft alles ganz unbewusst, wenn die zusammenbrechen, je früher umso besser. Wenn sie auf dem Sterbebett erst zusammenbrechen, ist ein bisschen spät, da kannst du nämlich nichts Neues mehr aufbauen. Aber wenn heute das eine oder andere zusammenbrechen würde, das wäre super. Da kannst du noch Neues aufbauen. Eine echte Identität in Christus. Wir sind ausgegangen von der Frage, wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Bekehrung ist die Akzeptanz einer neuen Identität. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn Christus in sein Leben kommt, wenn ein Plus vor die Klammer kommt, statt des Minus, dann hat er ein neues Leben. Das werden wir gleich im nächsten Vortrag weiter ausführen. Durch die Wiedergeburt wird Christus unser Leben und damit wird uns eine neue, perfekte Identität geschenkt. Schau mal, was hier steht. Die neue Identität, die ist perfekt, die kann man nicht mehr verbessern. Was perfekt ist, kann man nicht verbessern. Und die wird uns geschenkt in Christus, diese Identität. Aber wir müssen sie uns im Glauben zu eigen machen. Wie alle geistlichen Wahrheiten und Geschenke Gottes, müssen wir sie uns im Glauben zu eigen machen. In Christus kann jedes Identitätsproblem, jedes, seine Lösung finden. In meinem Leben und auch in deinem. Davon bin ich überzeugt. Da machen wir nachher nahtlos weiter. Peter.